Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Butch und Sundance Bolivien reisen, wenn Ihnen der Westen nicht mehr wild genug ist.
Ich bin sehr gespannt darauf, wie du die Handlung in 5 Sätzen zusammenfasst.
Es passiert so viel.
Was jetzt genau passiert? Eine Frau betritt dieses Detektivbüro. Das stammt halt hier aus diesem Film, so. Der hat's erfunden.
Film Noir, was ist denn jetzt eigentlich dieses Film Noir, über das wir jetzt dauernd reden?
Gut, dass du fragst.
Wie kann es sein, dass er sich in die verliebt? Auch als er sie küsst? Alter, wo kam das denn jetzt her? Ihr habt doch euch mehr gestritten als irgendwie.
Hey, wir müssen jetzt einen Grund finden, warum die sich verlieben. Und das ist dann sowas wie, wir mögen beide die Pixies. Oh, wow, jetzt sind wir ganz doll verliebt ineinander. Oh, diese Wüstennacht. Das wird viel zu wenig thematisiert, dass er einen eher schmächtigen Körper hat und darüber einen gigantischen Kopf.
Die Welt brennt.
Hallo, hier spricht Daniel. An einem späten Donnerstagabend im März sitze ich hier in meinem Wohnzimmer. Ich habe mich heute übrigens auch so strategisch gesetzt, dass ich den Nachbarn gar nicht sehen kann, selbst wenn er sich ausziehen sollte.
Aber wie schade, jetzt habe ich die ganze Zeit drauf gewartet.
Nee, ich kann in andere Fenster gucken, aber ich sitze heute mal ein bisschen anders, von daher, aber wenn ihr gerne wollt, dass ich weiter von diesem Nachbarn erzähle, aber es ist ja eigentlich immer nur das Gleiche, dass ich einfach nur da sitze und plötzlich entsetzt bin, dass er offensichtlich, ich kann ja mittlerweile noch glauben, dass er will, dass wir das alle sehen, wenn er da nackt durch seine Wohnung läuft. Anyway, ich habe, wie ihr eben schon gehört habt, einen tollen Gast hier heute Abend. Er war schon mehrfach hier, er ist wieder da und ich freue mich. Hallo du da drüben, wer bist denn du?
Hallo, ich bin der Stefan.
Das ist sehr schön. Sagst du mir denn auch noch, woher aus diesem Internet wir dich kennen können?
Unter anderem aus Podcasts. Die anderen sozialen Medien bespiele ich eher rezipierend, möchte ich sagen. Ich mache hier zu diesem Podcast relevant den Sneakpod. Das ist ein Filmpodcast, wo wir einmal die Woche über einen, naja, früher mal Sneakfilm, heute einen aktuellen Streaming-Anbieter-Film sprechen. Und ich mache mit dem Chris von Mumpitz und Glitzer den 2-Papas-Podcast, wo wir über das Papa-Werden, das Papa-Sein und ganz viel über Regenbogenfamilien sprechen. Und der mit Regenbogenfamilien.
Sehr schön. Der war ja auch schon zu Gast hier. Ist schon eine Weile her und mittlerweile.
Sollte er zurückkommen?
Ja, wenn du das hörst, Chris, und du Bock hast, dann sag mal Bescheid. Ihr könnt mich gerne mal wieder mit dir unterhalten. Aber heute sprechen wir beide vor allem über einen Film. Bevor wir das machen, führe ich uns aber erstmal in die Zeit ein, damit wir in die Stimmung kommen. Und die Stimmung ist hart, denn wir befinden uns im Jahr 1941. Der Zweite Weltkrieg wütet. Nach Japans Angriff auf Pearl Harbor treten die USA in den Krieg ein. Deutschland beginnt den Feldzug gegen die Sowjetunion. Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess fliegt allein in einem Flugzeug nach Schottland, um bei seinem Bekannten, dem Duke of Hamilton, für einen Friedensvertrag zu werben. Die Nazis sehen das als Verrat und Großbritannien nimmt Hess in Kriegsgefangenschaft. Der Holocaust beginnt mit dem Nazi-Plan zur, entschuldigt bitte die Formulierung, Endlösung der Judenfrage. Präsident Franklin D. Roosevelt beginnt seine dritte Amtszeit. Die Grundsteinlegung zum Pentagon findet statt. Roy Plunkett erfindet das Teflon. In den USA läuft der erste Werbespot im Fernsehen. Es ist eine Uhrenwerbung für den Hersteller Bulova. Die Zeitung Daily News erfindet den Ausdruck Jeep. Konrad Zuse baut mit der Zuse Z3 den ersten Computer. Das Mount Rushmore National Memorial wird vollendet. Picasso malt Dora O'Shut. Agatha Christie veröffentlicht Das Böse unter der Sonne. Arsen und Spitzenhäubchen, puh, was ein Wort, feiert am Broadway Premiere. Brechts Mutter Courage und ihre Kinder wird in Zürich uraufgeführt. Bing Crosby singt White Christmas. Faye Dunaway Neil Diamond, John Sinclair, Art Garfunkel, Karl Dall, Nick Nolte, Wolfgang Petersen, Richard Dawkins, Senta Berger, Bob Dylan und Jürgen Prochnow werden geboren, James Joyce und Virginia Woolf sterben, Hitchcocks Rebecca erhält den Oscar für den besten Film, Citizen Kane kommt in die Kinos, genauso wie Suspicion von Hitchcock. Auf Letterboxd sind die am meisten gesehenen Filme des Jahres neben Citizen Kane, Dumbo und der Film, über den wir heute sprechen, Der Malteser Falke. Ist denn Der Malteser Falke auch einer der besten Filme des Jahres, Stefan?
Diesen Jahres oder?
Des Jahres 1941.
Ich habe wenige andere Filme von 1941 gesehen, von daher weiß ich nicht.
Okay, dann sag mir mal, hast du den Film zum ersten Mal jetzt gesehen und wie hat er dir denn gefallen?
Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Wie hat er mir gefallen? Also er hat viele Fragen aufgeworfen, er hat mich oft zum Nachdenken gebracht über die Darstellung von Frau-Männer-Rollen, Arbeit, Umgehen mit allem, aber auch Spannung erzeugen oder auch einfach nur zu reden. Mhm. Es war schon ein spannender Film. Ich glaube, die Übersetzung hat ihn in eine mittlere Katastrophe verwandelt.
Hast du ihn auf Deutsch geguckt?
Ja, leider. Ich habe, als ich angefangen habe, oder ich habe ihn auf Englisch angefangen und dann auf, ja, ich habe erst auf Englisch geguckt, da habe ich zu wenig verstanden, habe dann auf Deutsch weitergeschaut und habe später aber nochmal umgeschaltet auf Englisch und dann fehlte mir irgendwie so der Connect. Ich habe so das Gefühl, da werden ein Hauch andere Geschichten erzählt.
Ja.
Und das macht's halt nicht so leicht, ja, dann hin und her zu schalten, insbesondere wenn man eben an einem Tag müde ist und irgendwie nur versucht durchzukommen. Ja, aber also er hat mich nicht 100% überzeugt, es wird wohl nicht mein nächster Lieblingsfilm. Hm. Wie ging's dir?
Ich habe den Film vor Jahren mal gesehen. Ich glaube, also entweder im Rahmen des Studiums, also ich habe Kommunikationswissenschaft studiert und ich hatte so wirklich ganz wenige, 1, 2, 3 Filmseminare. Entweder habe ich ihn da mal geguckt oder wir hatten damals aber so im Freundeskreis so ein Filmbrunch, wo wir uns sonntagmorgens zum Brunchen getroffen haben und dann irgendeinen Filmklassiker geguckt haben.
Das ist auch ein gutes Konzept.
Ja.
Also bis auf das mit den Menschen treffen, aber.
Das, hoffentlich geht das ja auch irgendwann wieder, aber es hat schon echt Spaß gemacht. So. Sollte man vielleicht wieder aufleben lassen, weil das war schon so eine coole Sache. So.
Ja.
Triffst ja morgens, frühstückst schön und schaust dir dabei irgendeinen alten Film an und hast Spaß.
Schönes 2 Fläschchen Sekt im Kopf, ideal. Also ich weiß nicht, was du willst.
Ja, nee, ich hab's gemacht, von daher ist gut. Ja. Da hatten wir gerade ganz frisch eine Tochter, von daher, ich glaube, mit dem Sekt, da waren wir ein bisschen zurückhaltender, aber auch das war gut. Die war dann noch so klein, die hat das alles durchgepennt, das war alles gut. Und wenn sie da durch die Wohnung gekrabbelt, hat gut funktioniert. Aber ich hatte gar keine Erinnerung, also kaum noch, ich hatte so einzelne Bilder noch Erinnerungen und dann habe ich den jetzt wieder gesehen. Ja, ich habe den echt auch so abends so auf dem Sofa sitzend geguckt, habe ihn auf Englisch geguckt und nachdem ich ihn fertig geguckt habe, dachte ich so, what? Was ist gerade passiert so? Ich könnte jetzt nicht beschreiben, wovon der Film handelt. Das ist einfach, es treffen sich lauter Leute in einem Raum, also klar, ganz grob weiß ich, worum es geht, aber sie reden sehr, sehr viel und es ist alles kompliziert und ständig kommt eine neue Wendung und es hat mich einfach fertig gemacht, so dass ich dann tatsächlich, ich hatte den irgendwie hier bei Amazon ausgeliehen für 48 Stunden, dass ich mich wirklich am nächsten Tag nochmal mittags hingesetzt habe, um ihn dann nochmal zu gucken und dann habe ich auch teilweise auf Deutsch rübergeschaltet und das ist mir das auch aufgefallen und habe dann das auch nochmal nachgelesen. Wo es mir auffiel, war bei der Musik, denn ich hatte irgendwann, sind sie da hier, Humphrey Bogart ist da die Femme Fatale am Knutschen und dann kommt so dieses klassische Saxophon, wenn in so einem Kriminalfall die Liebesszene kommt und dann dieses schmachtende Saxophon gespielt wird und ich dachte so, Moment, ich habe mal gelesen, dass dieses Saxophon eine Erfindung der 80er war, weil in den 80ern, die 80er Kriminalfilme sich auf die 60er Kriminalfilme aus Frankreich bezogen, die wiederum sich zwar auf den Film Noir bezogen, aber den mit so einem Jazz-Score unterlegten und dass dann so erst im Laufe der Zeit dieses Klischee-Saxophon dazukommt. Wieso ist das schon in diesem Film? Und dann schalte ich halt zurück aufs Englische und merke, wow, der hat einen komplett anderen Score. Hier haben wir so einen klassischen Streicher-Score, während der im Deutschen halt so eine jazzige Musik hat. Und dann habe ich halt nachgelesen und es ist tatsächlich im Deutschen, ist der erst in den 60ern, 50ern oder 60ern synchronisiert worden und hat dann so Jazzmusik als Soundtrack und halt auch so irgendwie so schwarzhumorig, ironisch sind die ganzen Dialoge, während sie halt im Englischen total zynisch und ernst sind und dazu dann halt so eine klassische Filmmusik. Also ich habe dann zurück auf Englisch auch geschaltet, so, aber ja, er ist kompliziert. So nach dem zweiten Mal gucken, konnte ich ihm dann doch einiges abgewinnen, aber ich sagte es schon im Vorgespräch, ich bin sehr gespannt darauf, wie du die Handlung in 5 Sätzen zusammenfasst.
Ich habe auch gestern bestimmt eine halbe Stunde gebraucht, um diese 5 Sätze zusammenzuzimmern.
Ja. Das kann ich vollkommen nachvollziehen.
Soll ich jetzt oder?
Nee, ich mach vorher noch mal die Eckdaten und dann darfst du gleich.
Okay,
ich sage noch mal,
um
uns noch mal in den Film richtig einzuführen. Wir befinden uns, wie gesagt, im Jahr 1941. Regie führte John Huston und das war sein Debüt tatsächlich, The Maltese Falcon. Der deutsche Titel ist übrigens Die Spur des Falken und der Titel, also es gibt gar keinen Grund, warum er so heißen sollte, weswegen ich jetzt auch nur noch von Der Malteser Falke reden werde. Das Buch heißt im Deutschen auch, es basiert nicht auf einer Romanfolge. Und das Buch heißt im Deutschen auch Der Malteser Falke, aber wie halt diese deutschen Filmtitel sind, irgendjemand dachte, Die Spur des Falken wäre der bessere Filmtitel als The Maltese Falcon oder Der Malteser Falke. Aber John Huston, also der hatte davor schon sich einen Namen als Drehbuchautor gemacht und hat dann jetzt hier sein Regiedebüt bekommen. Und er hat auch danach noch sehr, sehr viel zum Beispiel mit Humphrey Bogart zusammengearbeitet. 1948 The Treasure of the Sierra Madre, 1948 ebenfalls Kilago, 1951 The African Queen, da haben wir 3 Humphrey Bogart-Filme. Ich glaube, er hat insgesamt 5 gedreht. Außerdem bekannt dürfte er noch sein für 1956 die Moby Dick-Verfilmung, eine der, die kenne ich auch, fand ich auch sehr, sehr gut als Kind zumindest. Und er hat auch 1967 zum allerersten Mal Casino Royale verfilmt, den Bond. Damals noch gar nicht in der offiziellen Bond-Reihe, sondern außerhalb dieser, der dann ja später nochmal von und mit Daniel Craig nochmal aufgegriffen wurde. Auch das Drehbuch hat John Huston geschrieben. Wie gesagt, er kam eigentlich vom Drehbuchschreiben und es basiert auf dem, wie manche sagen, größten amerikanischen Detektivroman von Dashiell Hammett. Mit dem gleichen Namen. Und auch spannend ist, dass es bereits die 3. Verfilmung war dieses Buches. Bereits 1931 hat es einen Film mit dem Titel The Maltese Falcon gegeben. Da wurde irgendwie Sam Spade, unser Protagonist, eher so als Playboy dargestellt, der irgendwie, keine Ahnung, die Frauen verführt. Der Film wurde damals von der Kritik belächelt und hatte kaum kommerziellen Erfolg. 5 Jahre später, 1936, wurde dann das gleiche Buch nochmal verfilmt unter dem Titel Satan Met a Lady. Und es war dann eine Komödie mit Betty Davis in der Rolle der hier Femme Fatale, aber da halt ja irgendwie lustig verfilmt. Keine Ahnung, ich kann es mir nicht richtig vorstellen.
Okay.
Und der Film war ein absoluter Flop. Und dann sagte halt hier John Huston, hey, ich möchte es nochmal machen und irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube Fox oder MGM, ich weiß gerade gar nicht, welches Studio es war. Jedenfalls sagten sie, okay, mach mal. Und dabei kam einiges heraus. In der Produktion haben wir auch eine große Nummer. Wir haben Hal B. Wallace hat den Film produziert. Der hat zum Beispiel Little Caesar 1931 gemacht, so einen ganz klassischen Gangsterfilm. Den habe ich hier auch auf DVD stehen. The Adventures of Robin Hood von 1938, auch eine, wahrscheinlich, wir kennen noch die Verfilmung mit Kevin Costner, aber abgesehen von der, die berühmteste Robin Hood-Verfilmung. 1942 Casablanca, ja, großartiger Film. Genauso wie 1942 Yankee Doodle Dandy wird auch, ich glaube, in der AFI-Listen steht er da auf sämtlichen. Und die Originalverfilmung von True Grit 1969 hat er auch produziert. Da noch mit John Wayne in der Hauptrolle. Den kennen wir wahrscheinlich hauptsächlich in dem Remake von den Coen Brothers. Die Kamera führte Arthur Addison, den könnte man kennen zum Beispiel von Im Westen nichts Neues von 1930, den hat er gedreht. Frankenstein 1931, The Invisible Man 1933, Die Meuterei auf der Bounty 1935 und ebenfalls Casablanca 1942. Und das Thema zieht sich auch durch die Musik von einem ganz Großen, und zwar Adolf Deutsch, der trotz, also ich meine, das ist echt ein ungünstiger Name im Jahr 1941, heißt mit Vornamen Adolf und mit Nachnamen Deutsch, also kann einem da nur leid tun, aber er ist auch für viele große Filmmusiken verantwortlich. Zum Beispiel hat er auch 1941 High Sierra die Filmmusik gemacht, 1954 für Seven Brides for Seven Brothers und auch mit Billy Wilder hat er zusammengearbeitet, zum Beispiel in Some Like It Hot und The Apartment. Und dann schließlich die Besetzung. Da haben wir natürlich in der Hauptrolle Humphrey Bogart und das hier war sein großer Durchbruch, beziehungsweise er hatte 1941 so einen One-Two-Punch mit High Sierra und dann Malteser Falke. Der hatte schon seit 1930 Filme gemacht. Gibt's jetzt gerade auch ein wunderschönes Film-Essay von The Nerdwriter über Humphrey Bogart, weil er war davor halt immer in Nebenrollen besetzt und in irgendwelchen irgendwie die Handlanger von den Gangstern oder sowas hat er gespielt und er hat schlecht gespielt, es passte alles überhaupt nichts und dann kamen eben diese zwei Filme raus, High Sierra und Malteser Falke und das Image von Humphrey Bogart war halt geboren, was sich über die nächsten Jahrzehnte fortschreiben sollte und ihn zu einem der allergrößten Stars gemacht hat. Also jeder kennt wahrscheinlich diese Popcorn-Tüten, die es in vielen Kinos gibt, wo so irgendwie lauter Stars drauf sind. Da ist Humphrey Bogart auch immer mit dabei. Er gehört zu den allergrößten. Casablanca, habe ich schon gesagt, The Big Sleep, Treasure of the Sierra Madre, Key Largo, The African Queen oder Sabrina sind hier nur einige der Filme, in denen er den typischen Humphrey Bogart spielt. Als die Femme Fatale haben wir Mary Astor, die Bridget O'Shaughnessy spielt. Sie könnte man vielleicht noch kennen von The Scarecrow 1920, einem, wie heißt er? The Stoneface. Jetzt muss ich wieder Namen gucken. Gott, Stummfilm-Schauspieler, den ich ganz großartig finde.
Da bin ich dir leider keine Hilfe.
Ich hab's aber gleich. Jetzt habe ich einen Song, Stoneface? Oh, interessant. Anyway.
Das ist vielleicht auch noch ein Konzept für die nächste Sendung. Wir googeln einfach.
Ja, Buster Keaton natürlich. Sämtliche Leute wussten es jetzt schon vor mir und haben wahrscheinlich in ihre Kopfhörer reingeschrien, aber naja, so ist das nun mal. Genau, sie spielte da schon als junges Mädchen oder junge Frau 1920 in The Scarecrow, aber sonst könnte man sie vielleicht noch kennen aus The Palm Beach Story von 1942 oder Meet Me in St. Louis von 1944. Die Iva Archer. Ich glaube, in der ersten Folge habe ich einen Fehler gemacht, was die Namen begeht. Anyway.
Nein.
Iva Archer wird gespielt von Gladys George. Die könnten wir jetzt kennen aus dem großartigen The Best Years of Our Lives, aus The Roaring Twenties oder Detective Story. Das sind so die bekanntesten Filme. Mit ihr und in der männlichen Nebenrolle der bekannteste ist dann eben auch noch der berühmte Peter Lorre. Österreich-Ungarn hast du eben gerade gegoogelt. Der spielt den Joel Cairo und den kennen wir natürlich aus M 1931, aus The Man Who Knew Too Much, der Mann, der zu viel wusste, 1934, Secret Agent, auch von Hitchcock 1936, Casablanca 1942 und auch Arsen und Spitzenhäubchen, habe ich eben auch schon erwähnt, von 1944. Abschließend noch, das Budget des Films lag bei $375.000. Das war nicht hoch, aber jetzt auch nicht super niedrig im Jahr 1941. Er hat aber 1,8 Millionen eingespielt und damit ein Vielfaches seines Budgets, Fünffache, Sechsfache, sowas, war entsprechend ein Erfolg für das Studio. Und im Genre befinden wir uns eben im Thriller, im Kriminalfilm oder im Film Noir. So, und Stefan, jetzt darfst du uns jetzt die Handlung in 5 Sätzen erzählen.
Ich glaube, dass man das selbst 15 Sätze kaum ausreichen würden. Deswegen habe ich wirklich versucht, alles Unnütze wegzulassen. Also fangen wir mal an. San Francisco. Eine Frau kommt zu Detektiv Spade ins Büro und beauftragt ihn, ihre Schwester zu suchen, die mit einem Thursby oder so durchgebrannt sei. Sein Partner fährt total auf sie ab. Später wird erst der Partner und dann Thursby erschossen. Spade erfährt von der Polizei, dass auch er auf der Liste der Verdächtigen steht. Er sucht die geheimnisvolle Frau auf und erfährt, dass sie ihn ständig belügt. Trotzdem arbeiten sie zusammen. Dann wird er von einem weiteren Auftraggeber namens Cairo ebenfalls bedroht, durchsucht und arbeitet dann auch mit dem zusammen. Und die beiden, also die Frau und Cairo, kennen sich. Dann trifft er auf die Hintermänner, erfährt, dass es einen wertvollen Falken gibt, der gesucht wird, bekommt den Falken von einem sterbenden Kapitän übergeben und löst den Fall. Am Ende bringt er die geheimnisvolle Frau ins Gefängnis, obwohl er sich in sie verliebt hat, und sagt, auf den Falken angesprochen, das sei ein Stoff, aus dem man Träume macht. Jetzt habe ich das Verhältnis von Spade zur Frau seines Partners ausgelassen, nicht darüber gesprochen, was seine Sekretärin alles irgendwie für ihn tut, dass der schwarze Falke nur ein Bleiimitat ist und dass auch einige seltsame Prügelszenen habe ich euch alle erspart.
Ja, sehr schön.
Es war jetzt ein sechster Satz, aber
das war das
Zusammenfassung, was da ist, nicht wahr.
Sowas von gerechtfertigt, weil wie gesagt, ich stand da.
Es passiert so viel.
Ja, wir sehen halt vor allen Dingen sehr oft Menschen in engen Räumen stehen, und das ist ja auch ein Stilmittel, aber die schnell reden und du dann irgendwie folgen musst, so was jetzt genau passiert? Und in diesen sehr schnell abgefeuerten Dialogen finden sich dann halt auch immer wieder Wendungen, Handlungswendungen, und das ist schon echt kompliziert zu verstehen.
Mein Problem war, dass gefühlt viele von diesen Wendungen nicht vernünftig begründet waren.
Ja.
Dieser Kapitän, warum kommt der dahin und bringt dem den Falken? Zu ihm?
Nee, er bringt ihn ja nicht zu ihm. Er war, oh Gott, wie war das? Er der Kapitän war, ach so, ja, stimmt. Der kommt in mit der Dings. Ja.
Also heutzutage kannst du dem eine SMS schreiben, sagen, hier, Alter, geh ins Büro. Okay. Aber der war halt von irgendwo aus unterwegs. Ha, ja. Und da gibt's halt viele so Situationen, wo so Anschlüsse nicht passen gefühlt. Also wo er mit einem, wo er Leute trifft, die er ja offensichtlich vielleicht schon von vorher kennt, aber die werden so gar nicht eingeführt. Oder plötzlich kommt einer und weiß irgendwas, was. Also das fand ich sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, kann sein, dass es in der Übersetzung irgendwo verloren gegangen ist und ich den falschen Film geguckt habe. Ich habe ihn leider zu spät dann endgültig fertig geguckt, sodass ich dann nicht normal aufs Englische rüberschalten konnte.
Ja, ich glaube, da ist ein bisschen, also die deutsche Synchronisation ist halt nicht so geil, von daher ist da bestimmt was verloren gegangen, aber ich habe ihn jetzt auf Englisch und halb auf Deutsch geguckt, und auch im Englischen ist es halt sehr konfus. Und ich habe auch aber gelesen, dass das halt so ein bisschen Methode ist, dass du eben wieder dieser Kontrast zwischen plotgetrieben oder charaktergetrieben hast. Das ist halt, wenn du den guckst, du erstmal denkst, es ist ein plotgetriebener Film, weil es passiert ja so viel. Aber dass der Film dich damit so ein bisschen aufs Glatteis führt, was ja auch eben durch diesen großer Spoiler, aber hey, wenn ihr ein bisschen Filmgeschichte kennt, wisst ihr, hast du eben auch schon erwähnt, dass der Falke eben nicht echt ist, es ist einfach nur ein MacGuffin nach Hitchcock, also einfach nur etwas, dem die Leute nacheifern, was die Handlung vorantreiben soll, was aber im Grunde uninteressant ist, was nicht wichtig ist, und das halt quasi so wie dieser Falke selbst die ganze Handlung nicht wichtig ist, sondern im Endeffekt ist doch wieder ein Charakterstück ist, was uns eben diese verschiedenen Charaktere näher bringen sollen, und das Ganze nur tarnt in eine sehr komplizierte Handlung, um die es aber eigentlich nie wirklich geht. Ich würde nochmal einen Schritt zurück machen.
Ja.
Und zwar erst nochmal die erste Szene, denn also erstmal auch unser beide Verwirrung hat auch das Studio. Jetzt habe ich eben nachgeguckt, welches Studio war es. Es war Warner Brothers hat den Film produziert, und auch die waren verwirrt von der Handlung und zwang Houston, diese Texttafel da am Anfang einzufügen, um erstmal zu erklären, was denn dieser Malteser Falke überhaupt ist, wo denn da erzählt wird, dass irgendwie der Malteserorden von Spanien, glaube ich, nicht?
Ja, ja. Schon hin und her und der Kaiser
kriegt die Insel Malta bekommen, geschenkt bekommen hat, aber so irgendwie als Pseudopacht mussten sie ihm einen Vogel schicken pro Jahr und weil Malta halt so sagenumwogen reich war, haben sie ihm halt so einen goldenen mit Edelsteinen verzierten Vogel geschickt, hinter dem jetzt in diesem Film alle her sind. Das ist sogar so ein Hauch Wahrheit dran, habe ich gelesen. Also die Geschichte so, dass Malta tatsächlich eine Schenkung war an diesen Mönchsorden und dass das Gegenstück dafür ein Falke war, ist wahr, nur die Geschichte dann, dass es irgendwie eine Statue gegeben hätte, das stimmt nicht, sondern die haben dem tatsächlich immer einen lebenden Vogel geschickt, dann als Tribut dafür, dass sie die Insel haben durften.
Okay.
Ja.
Naja.
Es ist ja so, wie wenn man heute irgendwie, also wahrscheinlich hatte der keine Verwendung für diese Insel da mitten im Mittelmeer und es gibt ja heute auch immer, dass du irgendwie Sachen für 1 Euro kaufst, irgendwelche Grundstücke oder so, nur damit die Leute es los sind. Da war es
ja,
ein Falke quasi. Schickt mir jährlich einen Falken, dann könnt ihr das scheiß Insel da haben. Aber was, also das ist, wie gesagt, vom Studio so obtruiert worden und dann kommt so der Auftakt, den John Huston sich gedacht hat und den fand ich halt schon sehr geil, weil das ist so schon so ikonisch, dass es halt einfach ein Klischee geworden ist. Nämlich wir sehen
super klassisch,
genau, wie die Femme Fatale Bridget das Büro von Sam Spade betritt. Und er hat halt auch so ein, wie man sich so ein Detektivbüro vorstellt, mit so einer Tür, mit so Milchglasscheiben und im Vorraum sitzt die Sekretärin und dahinter ist halt dann sein Büro. Und also zum Beispiel hier als großer Star Trek Fan, es gibt ja immer von Captain Picard seine Abenteuer auf dem Holodeck, wo er den Detektiv Dixon Hill spielt und auch da jede einzelne dieser Holodeck-Episoden fängt genauso an, dass eine Frau betritt dieses Detektivbüro. Das stammt halt hier aus diesem Film, so der hat's erfunden. Das fand ich schon ziemlich geil.
Ja, und es wirkt auch total cool gemacht und auch die Einstellung, wie man ihn so von schräg hinten sieht, wie er dann steht, raucht. Okay, raucht wirkte damals cool, auf uns wirkt heute eher abstoßend und sie taucht dann da so auf und ich meine, man sieht sogar am Anfang noch ihren Schatten kurz und dann geht die Tür auf und geil. Fand ich auch total cool.
Mhm. Ja.
Was mir davor sogar noch aufgefallen ist, da kommen noch so, also diese Tafeln und ich meine, vor den Tafeln kommen noch diese, wer mitgespielt hat und so.
Ja.
Wie heißt das denn?
Ja.
Ja, Cast Credits, and Crew, ja, wie auch immer, Credits, genau. Und da ist es ganz lustig, dass das Licht für, um diese Schrift zu, oder der Schatten, den die Schrift vermeintlich wirft, von mir aus auch, ist irgendwie von links unten. Mhm. Was dieser Schrift so einen ganz komisches Gefühl gibt. Normalerweise ist es so, wenn du so ein Text oder irgendwas, dann machst du immer, das hast du wahrscheinlich noch, kannst noch viel besser, irgendwie von links oben leuchtest dann rein, dass der Schatten irgendwie nach rechts unten wegfliegt.
Mhm.
Und, da haben sie es aber von unten beleuchtet.
Ja.
Und das sah so, also es hat mich so, also vielleicht hat man das zu der Zeit so gemacht, kann natürlich sein, aber es war so ganz anders als sonst die Sehgewohnheiten sind. Da war ich zum ersten Mal so auf hab 8 sozusagen, so, hier ist, glaube ich, viel anders in den Sehgewohnheiten zu meinen sonstigen.
Ja, das, nee, ich glaube,
ganz am Anfang aufgefallen.
Das ist eine sehr gute Beobachtung, ist mir gar nicht aufgefallen und ich glaube eben, nein, das hat man damals nicht so gemacht, sondern das ist halt auch so ein verschiedene Stilmittel, die den Film Noir ausmachen, wo das eines von ist. Da wolltest du eine Frage stellen.
Film Noir, was ist denn jetzt eigentlich dieses Film Noir, über das wir jetzt dauernd reden?
Gut, dass du fragst. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Ich bin, wie gesagt, ja auch, habe ich ja in der Vorbereitung schon gesagt, ein absoluter Noob. Aber die Idee ist ja, dass wir uns das ja auch ein bisschen jetzt aneignen. Und deswegen habe ich natürlich auch so ein paar Texte dazu gelesen. Und ich habe gelesen als erstes, dass man immer schwankt, ist es denn eine Strömung oder ein Genre? Ein Genre hieß halt, es ist quasi, also, ach Gott, Genre-Theorie ist jetzt auch nicht meine Stärke. Ich bin auch immer der Meinung, so, das ist alles so ein bisschen Larifari, die Definition, was ein Genre ist und was nicht. Von daher bin ich auch immer so ein bisschen skeptisch. Aber ein Genre wäre quasi, wir haben gewisse Konventionen, wie was erzählt wird, die über die Zeit hinweg Bestand haben und so einen Film erkennbar machen, dass er zu so einem Genre gehört, was ein Zirkelschluss ist, was quasi keine gültige Definition ist. Aber ich glaube, mit Beispielen kann man es näher. Also jeder von uns und jede weiß, was ein Actionfilm ist, weil einfach es gibt bestimmte Handlungen, die, wenn wir die sehen, sofort wissen, das ist ein Actionfilm. Und das ist egal, ob der Actionfilm jetzt aus den 80ern oder den 2020ern kommt. Wir wissen, das ist ein Actionfilm. Und genauso bei einer Komödie, das ist oft ganz Basale, das ist lustig oder so. Und beim Film Noir ist man sich jetzt halt uneinig in der Filmwissenschaft. Ist es ein Genre? Dafür würde halt sprechen, dass wir noch immer Filme haben, die wir sagen, das könnte ein Film Noir oder Neo-Noir sein. Oder ist es nur eine Strömung gewesen, also eine bestimmte Art, Filme zu machen in den 40ern und 50ern? So quasi ist eine Mode, so wie es, ja, keine Ahnung, in den 90ern total Mode war, alles ganz hektisch zu schneiden und so, und in den Nullerjahren durch die Bourne-Filme alles Wackelkamera hatte. Und
Wackelkamera, genau.
Genau. Und jetzt in den 10er-Jahren wir ganz viele Long-Take-Filme hatten, so, das ist, ob es sowas war, einfach so quasi eine Filmströmung, die dann quasi endete in den 50ern, und alle Filme, die danach kommen, die nur so quasi als Hommage zitieren. Das ist so der lang schwelende Konflikt, in dem sich Film Noir irgendwo zu verorten hat. Jedenfalls charakteristisch für den Film Noir ist jedenfalls eine Stimmung von Pessimismus, Fatalismus und Bedrohung. Wir haben in der Filmsprache, so, also in den Bildern, ist er stark am deutschen expressionistischen Stummfilm orientiert, was ja, deswegen habe ich auch immer die Frage bei Entweder oder. Zum Beispiel lange Schatten, viel Untersicht oder insgesamt ungewöhnliche Kameraperspektiven, verzerrte Winkel oder sowas, dass das sehr symptomatisch ist für den Film Noir. Und auf der Handlungsebene orientiert er sich wiederum an dem sogenannten Hardboiled-Kriminalliteratur-Genre der 1920er und 30er in den USA, wo es halt einen hartgesottenen Ermittler gibt, sondern irgendwie zynischen, vielleicht auch toxisch-männlichen Typen, der irgendwie eine archetypische Figur ist, der eben so dieser Klischee-Detektiv, den wir vor Augen haben, wenn wir irgendwie einen Kriminalfilm uns denken. Spannend fand ich noch so, Film Noir ist ja jetzt ein französischer Begriff, und es ist aber ein genuin amerikanisches Genre. Das geht darauf zurück, dass der Begriff ursprünglich von dem Filmkritiker Nino Frank, dem Französischen, geprägt wurde, und das auch so ganz spannend ist, weil der eben diese 40er Jahre Thriller erst nach dem Zweiten Weltkrieg sehen konnte. Erst dann kamen sie nach Europa, und dann hat der die so in einem Rutsch gucken können, und ihm ist halt aufgefallen, so, oh Moment, da gibt's ja lauter Stilmittel, die sich total ähneln. Da haben wir
das Gleiche.
Genau, da haben wir irgendwas, was hier auffällt, und das hat er dann eben Film Noir genannt, also der schwarze Film oder auch die schwarze Serie, wird im Deutschen manchmal gesagt. Und das war dann so ein Begriff, der sich so in der französischen Filmliteratur, Filmkritik etablierte und sich dann am Ende für dieses Genre, sag ich jetzt mal, festsetzte. Wir hatten natürlich vor den 30ern auch schon irgendwie Kriminalfilme, aber irgendwie waren diese Filme ab den 40ern anders, sie waren halt dunkler, sie waren zynischer, sie legten mehr Augenmerk auf die Charakterisierung der Figuren als auf die Handlung, die wirklich stattfindet. Ja, typische Regisseure sind, das haben wir auch in der letzten Folge schon mal angesprochen, Orson Welles, Billy Wilder oder Fritz Lang. Ah, quick. Fritz Lang hatte ich jetzt gar keinen Film vorgeschlagen. Da könnten wir mal gucken, ob wir von Fritz Lang nicht noch einen Film Noir
finden. Oh, das wäre cool, ja.
Ja. Mhm. Und dann so nach den 50ern gab es dann eben immer wieder mal Filme, die sich eben auch dieser Stilmittel bedienten und die man dann eben Neo-Noir-Filme nennt. Inhaltlich zeichnen sich diese Filme noch aus durch eine, in der Regel eine Welt der Kriminellen, der Unterwelt, der Gewalt. Das zentrale Motiv der Figuren ist meist Gier, Lust oder Ehrgeiz, und die Filme sind durchtränkt von Angst, habe ich gelesen. Der Malteser Falke, sagte ich auch schon, gilt als der erste Film Noir, der je gemacht wurde, und er sollte eben prototypisch für das gesamte Genre werden. Er zeigt halt eine Welt von expressionistischer Beleuchtung, was du eben schon durch diese Schrift allein angedeutet hast, den zynischen Charakteren, die alle niedere Beweggründe und fragwürdige Moralvorstellungen haben. Ja. Das ist die grobe Definition und wir könnten natürlich uns jetzt fragen, wie drückt sich das denn in diesem Film aus? Was sehen wir denn für Elemente vom Film Noir hier in diesem Film? Ist dir was aufgefallen anhand der Sachen, die ich jetzt gesagt habe oder auch an deinem Vorwissen, was du sagen würdest? Was war denn an diesem Film besonders Film Noir?
Ja, sicherlich die Stimmung, die, wenn auch leider in meiner Version nicht so rübergekommen ist, weil ich eben diese ulkige Jazzmusik hatte und Dialoge mit, ja, ironischem Unterton. Eben das, was im Englischen zynisch sein soll, wird halt ironisch übersetzt und ja. Das ändert halt irgendwie so dieses ganze Gefühl von dem Film. Also das war so, boah. Ja, aber das ist ja sicherlich eine der zentralen Stimmungspunkte vom Film Noir.
Und so auf der Handlungsebene haben wir ja auch, also einfach klassische Sachen, die wieder auftauchen. Zum Beispiel der Privatdetektiv, das ist ein Thema, was wir in fast allen Film Noirs haben. Hast du sonst noch was entdeckt?
Femme fatale natürlich.
Genau.
Die ihn irgendwie in den Abgrund zu reißen. Auch da möchte ich gerne, ich weiß nicht, ob das jetzt passt, wie kann es sein, dass er sich in die verliebt? Der hat doch kaum Kontakt mit der.
Ja.
Also das ist für mich komplett unverständlich, dass er ihr da so verfällt. Auch als er sie küsst. Alter, wo kam das denn jetzt her? Ihr habt doch euch mehr gestritten als irgendwie, also fand ich ganz, ganz seltsam. Vielleicht ist es sein Frauentyp und er fährt einfach so auf sie ab. Kann natürlich sein, aber
Ja, also ich glaube, das wird hier uns durch Auslassung erzählt. Ich möchte jetzt mal behaupten, dass das so auf die Filmkonvention der 40er Jahre zurückzuführen ist. Dadurch, dass es kein Liebesfilm ist, wird uns hier halt nicht erklärt, warum sich die Leute ineinander verlieben. Und stattdessen, habe ich heute beim Joggen, habe ich neulich auch schon drüber geredet, der Podcast Harmontown, den habe ich früher sehr gerne gehört. Dann irgendwann bin ich ausgestiegen und der hat auch geendet. Und jetzt hatten die so eine Corona-Revival-Show, so eine einzige Folge, die sie nochmal aufgenommen haben, wo sie nochmal geredet haben. Und da sprach Dan Harmon auch über Liebesfilme unter anderem und dass man heutzutage irgendwie oft so Sachen hat wie, hey, wir müssen jetzt einen Grund finden, warum die sich verlieben, und das ist dann sowas wie, wir mögen beide die Pixies. Oh, wow, jetzt sind wir ganz doll verliebt ineinander. Das ist mitunter in modernen Lebensfilmen deswegen etwas unglaubwürdig ist. Während, also sie kam da übers Musical, ist halt im Musical in den 30er, 40er Jahren waren so, okay, jetzt tanzen die beiden miteinander. Also sind sie verliebt, und man dann sich die Begründung, warum man denn jetzt verliebt ist, quasi gespart hat, sondern so der Tanz, der drückt halt aus, dass sie jetzt verliebt sind.
Okay, ja.
Ganz ähnlich würde ich das ja halt auch sehen, dass man halt wahrscheinlich gesagt hat, so, es ist ein Kriminalfilm, da geht's um eine Kriminalgeschichte, und das Publikum erwartet halt, wenn da eine Frau und ein Mann und beide sind attraktiv sind, auftreten, dass das klappt schon irgendwie mit denen, dass man
die
so
finden sich schon heiß und dann
genau, dass man so die Attraktion in irgendeiner Form herführt.
Finde ich schwierig.
Ja, kann ich verstehen. So, es ist nicht so gut gealtert. Jetzt, wenn wir uns die Bridget O'Shaughnessy angucken, ich finde es interessant, weil, also ich jetzt mehrfach gelesen habe, sie ist irgendwie eine prototypische Femme fatale, aber das sehe ich gar nicht so, weil du auch sagst, er ist ihr so verfallen, aber er findet sie schon heiß und er macht auch, was sie will, aber im Gegensatz zu dem, was ich mit einer Femme fatale assoziiere, ist sie ja nicht sein Untergang, sondern er ist am Ende bereit, sie einfach über die Klinge springen zu lassen und sie halt dann der Polizei auszuliefern, und sie kommt ins Gefängnis, so, was wir gerne in den weiteren Filmen beobachten sollten, ob das bei anderen Filmen auch so ist oder wo ich eher vermute, dass da eher so das Motiv ist, dass dann der Held stirbt oder in irgendeiner Form unter der Femme fatale zu leiden hat. Und was ich auch so, sag mal, es ist jetzt natürlich schwierig, aber ich fand halt Bridget auch nicht sonderlich attraktiv, so, sondern ich fand sie jetzt nicht irgendwie so smoking hot, sondern ich fand sie eher...
Sie wurde auch nicht als solche dargestellt. Ja. Obwohl sein Kollege fährt sofort auf die ab. Also so die kommt rein und der ist sofort spitz. Mhm. Kann man das sagen? Hat man früher wahrscheinlich sogar so gesagt. Von daher wird sie schon so dargestellt und naja, in den Untergang zieht sie ihn nicht, aber sie bringt ihn halt schon, also durch ihr darauf bestehen, dass er ihren Fall übernimmt und so, in obwohl, nee, ist gar nicht so.
Also
jetzt muss ich mir selber widersprechen. Dass er überhaupt anfängt zu recherchieren, okay, aber es recherchiert ja irgendwie sein Kollege, dann geht er drauf und dann muss er jetzt auch recherchieren und trifft dann auf die ganzen Hintermänner und auf Kairo und wie sie alle heißen. Und gerät da ja auch in, zumindest in einer gewissen Art, in Gefahr, die ich auch nicht richtig drohend habe sehen. Also die wirken alle nicht gefährlich, sondern eher lächerlich. Aber der Grund, weswegen er überhaupt recherchiert hat, war ja nicht, weil sie da ist, sondern weil sein Partner tot ist.
Ja, aber er schlägt sie schon auf ihre Seite. Das kann man schon so sehen, dass
wir. Aber er nimmt keinen Schaden dadurch.
Ja, genau. Das sind halt die Ambivalenz. Vielleicht so, weil es auch der erste Film noir war hier quasi dieser Trope noch nicht vollendet. So, er nimmt halt tatsächlich keinen Schaden durch sie, aber er vertraut ihr halt schon in irgendeiner Form, dass sie die Wahrheit sagt oder zumindest scheint es uns über Phasen des Films so. Und erst am Ende deckt er dann quasi ihren wahren Plan auf.
Du, er vertraut ihr auch gefühlt zu viel.
Ja.
Also sie belügt ihn, er ärgert sich, er erfährt das, er geht wieder zu ihr hin, er vertraut ihr wieder, sie belügt ihn wieder, er weiß es sogar. Und er sagt trotzdem nicht so, ja komm, geh einfach, lass mich in Frieden. Das ist halt schon irgendwie eine Art von Verfallen sein.
Ja. Sehe ich ganz genauso. Es ist halt einfach nur so, dass mir fällt halt gerade immer Sunset Boulevard, lass uns den schauen, oder auch Frau ohne Gewissen ein. Da werden wir sehen, wo es halt wirklich einfach dann tödlich für die Männer endet, dass sie sich quasi in die Femme Fatale verliebt haben oder auf sie eingelassen haben. Und das ist halt hier ein Mittel, was fehlt. Hier wird am Ende, hat er halt diesen hardcore-zynischen Spruch so von, wo sie irgendwie noch sowas sagt, so, hey, liefer mich nicht aus. Und er sagt so, pff, natürlich bring ich dich ins Gefängnis, aber hey, wenn du in 20 Jahren rauskommst, warte ich auf dich oder irgend sowas in die Richtung.
Ja, das ist super gemein.
Was ich noch gelesen habe, war, dass, also wie gesagt, irgendwie, sie ist nicht so smoking hot, um nochmal diesen Begriff zu verwenden, aber es war wohl sehr cleveres Casting einfach, weil Mary Astor, die Schauspielerin, für ihr skandalöses Privatleben bekannt war in der Zeit schon und dass das dazu führte, dass halt ihre Persona in die Rolle mit reingelegt wurde für das zeitgenössische Publikum. Also sie war wohl 4-mal verheiratet und für ihr turbulentes Privatleben bekannt. Schon Mitte der 20er hatte sie, obwohl sie verheiratet war, während der Dreharbeiten von Beau Brummel eine heftige Affäre mit John Barrymore, die viele Schlagzeilen nach sich zog. Sie war verheiratet mit dem Regisseur Kenneth Hawks, dem Bruder von Howard Hawks, und das endete tragisch, weil der in einem Flugzeugabsturz starb. Ihre zweite Ehe löste 1936 einen der größten Gesellschaftsskandale der 30er Jahre aus, denn sie stritt sich mit ihrem Ehemann vor Gericht um das Sorgerecht um ihre Kinder, woraufhin der Ehemann Auszüge aus ihrem Tagebuch las, die sogenannten Purple Diaries, und darin äußerte sie sich explizit zu einer Affäre mit dem bekannten Autor George S. Kaufman. Und berühmt wurde dann der Ausdruck, the Desert Night, also, oh, diese Wüstennacht, für irgendwie wurde so zum geflügelten Wort in den 30er Jahren für eine Liebesbeziehung. Außerdem war ihr Leben geprägt durch Alkoholismus und Depressionen, das ist auch ja, irgendwie ein wiederkehrendes Motiv.
Okay, wenn man das natürlich im Hinterkopf hat, weil man irgendwie die Tratschblätter der Zeit oder keine Ahnung, vielleicht ist es einfach Allgemeinwissen gewesen zu der Zeit, dann ist natürlich so eine Person, die dann in dem Film auftaucht, da ist die einfach schon viel mehr. Also das ist halt, als hätten die vorweg noch eine Viertelstunde Geschichte für sie entwickelt und dann wirkt die natürlich wesentlich stärker, muss ich sagen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das da ganz stark mit reinspielt und dass wir das halt heute so nicht mehr sehen können. Ich habe noch, also nochmal zurück zu den Film-Noir-Elementen, was auch noch sehr typisch ist, dass hier der Film halt überwiegend nachts spielt. Also wenn wir draußen sind, sind wir eigentlich immer Nacht. Sind wir eigentlich nur bei dem Mord von dem Kollegen draußen oder gibt es noch eine andere Außenszene? Am Schiff, genau, aber das ist auch nachts.
Ja.
Wir haben ein städtisches Setting, das ist auch ganz typisch für den Film-Noir. Das ist so quasi das Kontrastprogramm, das dominierende Genre, damals war ja der Western und da haben wir halt immer die weiten Landschaften und jetzt haben wir halt eben so Film Noir spielt in der Stadt, das ist meistens beengt. Wir haben viele auch, also viele Szenen sind auch quasi überfüllt mit Menschen, so. Wir haben hier immer zum Beispiel kleine Räume, in denen irgendwie dann 3, 4, 5 Protagonisten. Da
kommt noch einer aus dem Nachbarraum raus, ja, genau. Oder unten in dem Hotel. Es sind halt einfach, da sitzen halt so viele Leute in dem Hotelfoyer einfach rum und machen nichts. Also.
Ja. Ja. Dann der letzte Punkt ist, was halt auch mit diesem Interieur zu tun hat, dass halt ganz viele, wie immer, das geprägt ist von ganz vielen vertikalen und horizontalen Linien, das Szenenbild. Also wieder im Vergleich zu mit dem Western, da haben wir irgendwie weite Prärien oder irgendwelche Berge oder so. Das heißt, wir haben halt keine klaren geometrischen Formen, die hier ganz stark sind. Das schönste Bild, finde ich, ist hier eigentlich, wenn dann am Ende Bridget abgeführt wird von der Polizei und sich so diese Gitter vom Fahrstuhl vor ihr schließt, was ja wie so ein Symbol ist für das Gefängnisgitter, was sich jetzt vor ihr schließen wird.
Ja, genau.
Dass diese Form der klaren Linienführung auch noch sehr typisch ist für den Film Noir. Ja, die Bridget hatten wir schon. Was haben wir denn über Sam Spade zu sagen, unseren Protagonisten? Was ist er denn für ein Typ?
Ja, er ist halt der Privatdetektiv, der ja vermutlich zynisch ist, vermutlich. Also ganz sicher nicht positiv gestimmt, besonders nach dem Tod seines Partners. Am Anfang wirkte er so entspannt, nicht so schon in dieser Noir-Stimmung, fand ich.
Sehr unemotional vor allem. So, da wird sein Kollege wird ermordet und es trifft ihn überhaupt nicht, sondern er ist halt
das Erste, was er sagt, hier, mach mal die neuen Namen an die Scheibe.
Mhm.
Zu seiner Sekretärin.
Ja, er ist eindeutig irgendwie ein sehr kalter Typ, ein sehr zynischer Einzelgänger.
Ja, aber, also irgendwie auch, ja, aber auch irgendwie seltsam, oder?
Inwiefern?
Also da wird dein Partner wird ermordet. Okay, du hast was mit der Frau von dem und sowas wirft ja dein ganzes Leben durcheinander.
Hm.
Weißt du, der hatte die Affäre, die lief vermutlich, was auch immer er mit seiner Sekretärin auch noch hatte, keine Ahnung. Dann hatte er einen Partner, der hat ein Geschäft und jetzt ist der Partner weg und die Affäre wird vermutlich irgendwie komplizierter dann. Das war also null Reaktion drauf.
Ja.
Oder, also ich fand auch Humphrey Bogart nicht besonders gut.
Echt? Also ich habe halt so ein Problem mit diesem toxisch-männlichen halt so, dieses, ich kann keine Gefühle zeigen, ich bin halt super hart und bin auch scheiß zu Frauen, weil es irgendwie cool ist. Aber ich kann auf der anderen Seite schon verstehen, warum der Film ihn zum Star gemacht hat. Also ich finde bei ihm immer ein bisschen merkwürdig, er hat halt einen riesigen Kopf. Das wird viel zu wenig thematisiert, dass er einen eher schmächtigen Körper hat und darüber einen gigantischen Kopf. Bitte achtet da mal drauf, wenn ihr ihn seht.
Der war doch so winzig klein, oder?
Also aber guck doch mal, schau dir mal einfach die, wenn du ihn so siehst, bei einem der nächsten Filme, wie dürre er eigentlich ist, was für ein Figürchen und was für einen unglaublich großen Kopf er zu diesem Körper hat. Das passt irgendwie.
Muss ich nochmal reinschauen, ja?
Aber abgesehen jetzt mal davon, ich verstehe schon, dass er ist halt der Inbegriff der Coolness so. Und aber ich verstehe auf der anderen Seite auch, woher du kommst. So, er ist halt schon ein stranger Typ. Er ist schon. Das ist halt ja, das ganz untypisch für einen Protagonist. Er wird uns nicht sympathisch gemacht, sondern er ist ja auch, wie alle in diesem Film, gierig und einfach nur hinter dem Geld her. Er will halt, genau wie alle, geht er auch über Leichen und es ist ihm vollkommen egal. Hauptsache, er macht den großen Reibach.
Ja, er ist da auch belanglos. Nee, ich fand auch sein Schauspiel nicht gut.
Ha. Okay, das sehe ich anders. Also das finde ich schon.
Auch da kann sein, dass es eine Übersetzung, vielleicht hätte ich es dann doch noch länger auf Englisch.
Allein so,
ich fand ihn so.
Wenn jetzt zum ersten Mal da dem, ich weiß, ich habe den Namen jetzt vergessen, diesem dicken Obergangster begegnet. Ja?
Goodman heißt der.
Goodman?
Goodman, ja.
Ja.
Goodman.
Ja, jedenfalls, die haben dann so ein Wortgefecht und sie sind schon so am Streiten und dann am Ende stürmt er so raus und er ist so im Gesicht noch am Grinsen, noch so dieses überhebliche, hey, ich habe ja hier die komplette Situation unter Kontrolle, aber dann guckt er halt auf seine eigene Hand und die eigene Hand zittert halt, was halt dann das einzige Mal so ein Hauch von, oh, er ist eben doch angespannt und er hat doch Angst und das Ganze ist eben doch nur eine Show, die er hier abspielt. Das sind so hin und wieder mal so kleine Nuancen, die ich durchaus gut fand.
Ja, also die Szene war schon stark. Mhm. Aber also ich fand eben seine Art zu agieren. Wie gesagt, ich vermute, ich fürchte fast, dass es daran lag, dass ich es nicht geschafft habe, es auf Englisch zu schauen. Also kann schon sein, dass da einfach so viel verloren geht und dass der einfach, also auch natürlich, wenn jemand dann jemand zynischen, eventuell vielleicht auch depressiven oder eine solche Person spielt und aber ironisch redet, dann passt das natürlich nicht zusammen und dann hast du da so eine Dissonanz. Und ich kann mir gut vorstellen, dass mich das einfach da so rausgeworfen habe. Ich hab mir irgendwo aufgeschrieben, dass ich das Schauspiel ungelenk fand oder unbeholfen bei ihm jetzt. Und
ja, also. Ich kann so nachfühlen, was du meinst.
Dass die Leute ganz seltsam reden und dieses Überspielen und dieses Überdrehte, das ist die Zeit. Ja. Das, auch wenn ich da wenige Filme gesehen habe aus der Zeit bisher, kriege ich das schon noch irgendwie verarbeitet und es wird nicht meine Lieblingszeit, weil ich mag halt lieber die Menschen, dass die so reden, wie sie jetzt mit mir aktuell reden. Finde ich irgendwie leichter zu deuten, weil man das ja auch den ganzen Tag übt. Aber ja, ist ja so.
Ja, ja.
Und deswegen kämpfe ich da auch immer ein bisschen mit.
Ja. Ja, also ich weiß halt auch nicht, wie viel ich da reinlege in die Persona von Humphrey Bogart, weil ich habe halt auch schon eine ganze Reihe Filme mit ihm gesehen. Das, was er hier macht, das ist schon so das Formen von dem coolen Typen, den er ab da immer spielen wird. Und er war halt auch, also wie gesagt, auf der einen Seite halt irgendwie unglaublich toxisch männlich und ganz schrecklich, wie wenig er irgendwie in irgendeiner Form mal Gefühle zeigen kann. Aber auf der anderen Seite war er halt auch eine verdammt coole Sau. Und das habe ich dann da immer noch auch mit vor Augen.
Ja, natürlich, wenn dir schon so bewusst ist, dann ist ja genau das passiert, was mit Mary Astor für die Zuschauer von damals passiert ist, passiert dir jetzt mit Humphrey Bogart, dass er halt schon per se die coole Sau ist.
Ja, kann sehr gut sein, dass ich das da mit reinlege. Hast du Gedanken zu Joe Cairo, hier gespielt von Peter Lorre?
Also der und auch der Wilma Cook, den sie da irgendwie später einfach opfern wollen und das, auch so eine ganz seltsame Szene. Die waren so seltsame Sidekicks, die da mal aufgetaucht sind. Also auch wie er ihn bedroht und dann kämpfen sie und dann bedroht er ihn nochmal und dann durchsucht er und ich bin mit dem nicht so richtig warm geworden. Also fand ihn als Schauspieler Peter Lorre stärker als Bogart. Habe ich ja vorher noch. Ja. Also letzte Woche.
Schon gesagt, ja genau.
Wie ging's dir da?
Ich fand es einerseits, er hatte ja immer wieder so Comic-Relief-Moments, die fand ich durchaus auch amüsant, so zum Schmunzeln. Auf der anderen Seite, was auch so, er wird halt durch die Blume in den 40er-Jahren-Stil als schwul gekennzeichnet. Und das hat mich halt schon wieder genervt, dass er natürlich der Schwache ist, der dem Humphrey Bogart unterlegen sein muss. Deswegen, also wir haben so, weißt du, er hat irgendwie ein parfümiertes Taschentuch, er hat eine parfümierte Karte, er spricht so ein bisschen gestelzt, er irgendwie, man sieht einmal, er hat Interesse an Theater, das sind so ganz typische Codes für diese Zeit, dass er schwul ist einfach.
Ich habe ja diesen dicken als schwul gelesen.
Das habe ich auch gelesen, das habe ich in einem Text gelesen, dass so der Dicke und sein Assistent, dass die vielleicht auch ein Pärchen da sein sollte. Also insgesamt ist ja diese ganze, wir haben also einmal Peter Lorre als Joe Cairo und dann haben wir den dicken Oberboss und seinen Ganzlinger, also Revolverhelden Companion. Das sind so, ist das Trio der Bösewichte in diesem Film. Und alle drei zeichnet halt aus, dass sie Humphrey Bogart unterlegen sind. So, der Dicke ist noch im ersten ein ebenbürtiger Gegenpart, aber am Ende zeigt sich halt auch, dass Humphrey Bogart ihm, also dass er Humphrey Bogart nicht das Wasser reichen kann und die anderen beiden werden halt ganz klar irgendwie als lächerlich dargestellt. Da spielt eben auch, glaube ich, so ein bisschen so diese schwulen Klischees mit rein, dass halt keine echten Männer sind, bitte in fetten Anführungszeichen und nur so, wie der Film uns das aus den 40er Jahren verkaufen will. Ich würd gerne, oder hast du dazu noch was?
Nein, nichts zu ergänzen.
Ne. Dann hätte ich noch diese, nochmal kurz zu dieser Inszenierung der Kamera. Ich fand sehr spannend, also dass wir wirklich die Kamera oft dicht am Boden haben, so dass sie von unten hoch filmt. Was dann eben auch wieder bei diesem Oberbösewicht besonders beeindruckend wirkt, wenn sein wirklich dicker Bauch dann so den Großteil des Bildes füllt oder aber auch insgesamt wir alle Protagonisten sehr häufig aus so einer Untersicht gezeigt bekommen, was eben auch so dieses bedrückende,
also auf jeden Fall bedrohlich auf jeden
genau. Fall, ja? Ja, unheimlich wirkt das alles.
Ja, ja.
Und das andere, was wir haben, sind halt auch ganz stark diese starken Schatten. Was mich gewundert hat, ist, dass wir noch nicht diese klassischen Lamellenschatten haben, was ich immer mit Film war, assoziiere.
Das fehlte noch, ja, genau. Stimmt.
Aber was wir haben, ist zum Beispiel so, dass die Schrift von dem Büro, also von dem Sam Spade Privatdetektiv, die auf dem Fenster steht, halt immer ganz hart irgendwie auf den Boden geworfen wird, so. Ja. Das ist so einer der vielen Schatten, die uns hier so gezeigt werden, was so ganz klar irgendwie harte, kalte Beleuchtung, ne?
Ja, es gibt so ein paar Szenen, wo man wirklich den Eindruck hat, dass es nur schwarz-weiß ist.
Mhm.
Also natürlich sind da überall Graustufen drin, aber es wirkt so, boah, am liebsten hätten sie es gehabt, dass die Stelle entweder schwarz oder weiß ist und sonst nichts. Und das gibt dem Ganzen schon eine Härte.
Mhm.
Das fand ich, also es ist mir irgendwie an ein, zwei Stellen aufgefallen, so, boah, krass, wie scharf die Kanten machen und so. Das macht mir heute alles gar nicht mehr gut. Und noch ein paar mehr Farben, auf die man achten muss.
Gar nicht mehr, würde ich gar nicht mehr sagen. So, also, es gibt schon so Filme, die so zum Beispiel, also, das Mittel ist halt ein anderes. Aber wir haben zum Beispiel Filme mit Farbfilmen, wo es oft dann ist, dass der Film plötzlich ganz entsättigt ist, wo die Filme ganz blass sind oder so. Also, aber ich glaube, dass das auch schon so Stilmittel sind, die in diese Tradition zurückgehen. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, dass die Kontraste einfach hier so ganz krass hochgedreht werden manchmal.
Hm.
Obwohl wir wirklich ganz tiefe schwarze Schatten haben und ganz weiße Flächen, um hier nochmal eben diesen typischen Film-Noir-Look zu bekommen.
Genau, der ja dann später so berühmt wird.
Ja, lass uns mal überlegen, was das denn alles soll. Ich möchte zur Frage, worum geht's wirklich kommen? Und da habe ich mir aufgeschrieben, dass die Botschaft von diesem Film ist, Menschen sind schlecht. Ich musste immer denken, ich habe gerade so hier in meinem Philosophie-Podcast habe ich ja vor irgendwie 2 Monaten oder so mich mit Adornos Es gibt kein richtiges Leben im Falschen auseinandergesetzt, was so ein Essay von ihm ist, was er halt zur ziemlich gleichen Zeit geschrieben hat und was halt so wir uns einfach auch vor Augen führen müssen und was ich auch wiederum gelesen habe, warum der Malteser Falke eben in den 30er Jahren nicht funktionieren konnte, weil in den 30er Jahren in den USA, das war einfach ein anderes Klima und jetzt sind wir eben Mitte der 40er Jahre und wir haben halt eben den Zweiten Weltkrieg, der am Kämpfen ist, wir sind quasi am zivilisatorischen Tiefpunkt der Menschheitsgeschichte, bis dato. Ich hoffe, es geht nicht noch tiefer runter. Aber es ist halt die menschengemachte Katastrophe dieser Welt, wo wirklich man eben ein super pessimistisches Menschenbild bekommen kann. So, es ist alles Kacke. Es ist alles unglaublich schlimm und niemand hat irgendwie Aussicht, dass es besser wird, weil dieser Hitler, der auch noch die Ausgeburt des Bösen ist, auch noch überall zu gewinnen scheint. Dass halt wirklich die Weltsicht der Menschen ist, ja, Kacke, das war's jetzt. Alle Menschen sind halt schlecht. Und dass das so ein Motiv ist, was hier, obwohl wir so eine Genre-Erzählung haben, wo es eben um einen Kriminalfall geht, eine ganz kleine Geschichte, wo wir nur wenige Charaktere haben und nicht irgendwie große Geschichtsereignisse stattfinden, aber dass das trotzdem sich darin widerspiegelt, weil hier halt, wir haben eigentlich keine guten Menschen. Selbst unser Protagonist Sam Spade ist eben von Gier durchtrieben und trauert nicht um seinen Kollegen, sondern ist ein zynisches Arschloch. Und so sind halt alle Leute in diesem Film durch diesen Zynismus geprägt. Und dass das eben so ein ganz typisches Symptom dieser 40er Jahre ist, so, dass halt die Leute da saßen und einen sehr pessimistischen Blick auf die Welt hatten.
Ja, da bleibt mir nicht viel zu ergänzen, aber nee, es ist gut analysiert, soweit bin ich nicht gekommen. Ist schon eine klare Betrachtung und auch Begründung, also es passt halt so. Gerade wenn man das so in die Weltgeschichte einsortiert irgendwie. Als sie den Film gemacht haben, stand wahrscheinlich irgendwie, da war Pearl Harbor vermutlich noch nicht. Das war doch irgendwie erst Ende des Jahres, oder? 41.
Ja, Dezember wahrscheinlich ist der Film vorher schon gedreht worden, aber im
ja. Aber es war halt so, die Welt brennt gefühlt. Mhm. Also da, dass man dann eben genau diese Stimmung in so einen Film mit rüber nimmt und dann sowas darstellen.
Ich fand da auch dann wieder spannend, dass als sich dann ja rausstellt, dass der Malteser Falke eine Fälschung ist, dass dann hier der Dicke und Peter Lorre trotzdem nicht gewillt sind aufzugeben, sondern
jetzt fahren wir in den Orient.
Oder? Genau, dass sie halt, so. Es hat sich herausgestellt, dass sie ihr ganzes Leben einer sinnlosen Suche gewidmet haben.
Ist egal, wir fahren jetzt woanders hin.
Genau, sie sind nicht bereit, sich einzugestehen, dass eben alles, woran sie geglaubt haben, nichts wert ist, sondern sie wollen unbedingt noch weitermachen. Das fand ich auch irgendwie passt da sehr, sehr gut rein in diese Zeit. Ja, und dann hätte ich noch als letzten großen Punkt die Frauenrollen. Da hast du auch noch drauf.
Ja, das hab ich mir auch aufgeschrieben. Das wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Ja, diese Frauenrollen, also über die Femme Fatale haben wir gesprochen, dass wir das eben aus unserer heutigen Sicht zumindest nicht nachvollziehen können. Die Begeisterung für sie.
Ja.
Okay, du hast es da analysiert, dass das schon so ist. Aber auch das Verhältnis zu seiner Sekretärin, so die er.
Beschreib das mal ein bisschen, bitte.
Ja, ich finde, er behandelt sie wie so ein kleines Mädchen, dass er rumkommandiert. So hier, ja, diese Frau, die du nicht kennst, die wird jetzt bei dir ein paar Tage wohnen. Ist ganz normal. Also so, hier, mach das. Sehr von oben herab, sehr unangenehm, ja, ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob er mit der auch flirtet, aber ich fand.
Nee, mit seiner Sekretärin flirtet er tatsächlich nicht, die wird so eher als asexuell irgendwie dargestellt.
Ja, aber es ist halt so, die kriegt das ja alles mit, also die kriegt ja, die weiß ja, dass, die arbeitet für zwei Partner und die weiß, dass der eine was mit der Frau vom anderen hat. Mhm. Wo ist da der Bro-Code, frage ich dich.
Der Bro-Code? Der Cis-Code wäre das ja dann, oder?
Ja, von mir aus der Cis-Code, aber du weißt, was ich meine.
Auf jeden Fall. Das
kann ja wohl nicht sein.
Ja. Nein, aber also ich sehe und spüre dein Unbehagen. Es gibt ja noch die dritte Frau, eben die besagte Frau, die den Partner betrügt und dann mit Sam Spade eine Affäre hat.
Ihr Mann stirbt, sie kommt da rein und fängt an, mit ihm rumzuknutschen.
Ja, also sie hat da auch gar überhaupt keine, also sie gliedert sich hart in Menschen sind schlecht in das Schema mit ein. Und aber vor allen Dingen ist sie ja dann auch noch irgendwie eifersüchtig und zeigt ja dann auch noch Sam Spade an, er hätte seinen Partner ermordet, also scheucht ihm da irgendwie die Polizei auf den Hals. Sie ist auch irgendwie hinterhältig, wird sie gezeichnet. Das sind alles schon echt hart problematische Frauenfiguren. Absurderweise habe ich gelesen, dass es für die Zeit wiederum relativ modern war. Also sind natürlich in keinster Weise positive gezeichnete Frauen, aber immerhin, und das ist ungewöhnlich für die 40er Jahre, haben die Frauen halt eine Agenda. Jedenfalls die Bridget, die unsere Femme Fatale, und die Ava war die andere, die eine Affäre hat, die haben halt einen Plan, und es sind handelnde Protagonistinnen, die es halt damals in der Zeit noch nicht so gab, sondern da waren halt Frauen in der Regel schönes Beiwerk in Filmen, und wenn sie handeln, dann haben sie halt gehandelt, um irgendwie sich zu verlieben, und nicht wie hier Bridget, dass sie irgendwie einen eigenen Plan hat, dem sie nachgeht, und dass das, auch wenn es natürlich für uns heute in keinster Weise mehr akzeptabel ist, wie da Frauen dargestellt werden, aber dass das trotzdem eben eine Bewegung angestoßen hat, die zu aktiveren und besseren Frauenbildern in Filmen geführt hat. Habe ich zumindest gelesen. Wollte hier nicht vorenthalten.
Okay, das ist spannend. Ja. Ist krass, gell? Für uns ist es so schlecht, und da war es schon so der erste Schritt in die richtige Richtung.
Ja, auf jeden Fall.
Also, spannend. Also
zum Glück ist da einiges passiert.
Ja, wenn wir 68 nicht auf die Straße gegangen wären. Ach nee, warte.
Ach ja, aber ich dachte, allein was wir in den 90ern noch akzeptiert haben als, ach, das ist ja normal, und
ja,
sehen wir heute auch nicht mehr alles so an.
Nee, es ist viel passiert.
Ja, hast du...
Die 90er ist jetzt auch ein bisschen her.
Ja, zum Glück, in den 90ern war ich halt genau wie du Teenager, und ich dachte immer so, boah, wie modern das ist. Heute denke ich immer, zum Glück hatte ich damals keine ernste Krankheit. Wer weiß, was mit mir geschehen wäre. Ich bin schon froh, weil irgendwie kommt mir die Medizin jetzt 20 Jahre später doch wesentlich moderner vor.
Gut, aber jetzt nochmal 20 Jahre und es ja, wird vermutlich genauso
es
sein.
Es wird genauso sein. Auf jeden Fall. That's the beauty of science. Hast du denn inhaltlich noch was eigentlich?
Nee, ich habe jetzt keine Punkte mehr, die ich noch ansprechen möchte. Ich rede etwas langsamer, weil ich hier noch meine Stichworte überfliege. Nö,
ich habe nämlich auch nur noch so ein paar Fun Facts, dann wäre ich auch durch.
Oh ja, dann schieß los.
Ich habe einmal Easter Eggs, habe ich zwei Stück. Das eine ist, dass sämtliche oder fast alle Bilder in Sam Spades Wohnung Pferde sind. Weil ich auch keine gute Erklärung für gefunden habe. Es ist einfach nur, da sind lauter Fotos und Gemälde von Pferden. Also Sam Spade scheint ein Pferdenarr zu sein, was irgendwie so überhaupt nicht zu seinem Charakter passt.
Nee, oder die Person, die Set-Design gemacht hat.
Ja, das kann natürlich auch sein. Das ist einfach ein schönes Detail. Und das andere Detail, was in die gleiche Kerbe schlägt, ist, dass in seiner Wohnung ein Quadrat hinten ist, also wir haben an der Wand sehen wir so einen hellen Fleck, als hätte da mal irgendwann ein Bild gehangen, was jetzt da nicht mehr hängt. Da habe ich ein langes Essay gelesen von jemandem, der sagte, keine Ahnung, dieses Quadrat lässt ihn nicht los, was das denn soll, warum, was soll uns das sagen, dass da die ganze Zeit immer wieder in entscheidenden Szenen wir im Hintergrund diesen hellen Fleck an der Wand sehen, und die haben ja, also das ist ja jetzt keine Wohnung, keine echte Wohnung, sondern die haben ja dieses Set einfach gebaut für diesen Film, und warum haben sie gedacht, wir müssen da irgendwie so einen Fleck von so einem Bild hinmachen. Ich habe jetzt beim Gucken auch immer wieder drauf achten müssen, weil ich den Text vorher gelesen habe, und ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es irgendeine Bedeutung haben soll, außer dass es irgendwie mehr Tiefe, mehr aber Lebensnahheit so. Ja?
Ja, es gibt doch so eine Stimmung, finde ich.
Ja.
Also wenn du irgendwo bist, wo mal ein Bild hing und die Person nicht die Zeit oder vielleicht auch die Kraft hatte, das Bild jetzt zu ersetzen durch ein neues, dann kann das doch durchaus sein, dass das, also dann
ja,
das auch schon irgendwie eine Geschichte.
Ja, es sagt auch was über Sam aus, auf jeden Fall. Das ist ein guter Punkt. Ja. Genau, und dann haben wir noch ein Zitat. Du hast es schon erwähnt vorhin. The stuff that dreams are made of ist der Malteser Falke. Und das ist eine Anspielung auf eine Zeile aus Shakespeares Der Sturm, in der Prospero über den Stoff, aus dem Träume sind, spricht. Also genau diesen, ich glaube, nicht ganz die gleiche Wortwahl, aber es bezieht sich da irgendwie auf jeden Fall drauf.
Später bezieht sich ja alles quasi dann wieder da drauf.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon auch der berühmteste Satz aus diesem Film, oder?
Ja.
Ja. Und einen letzten Punkt zur Rezeptionsgeschichte habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Und zwar ist es einer der seltenen Filme, die auf Rotten Tomatoes 100% haben. Das heißt, von allen gelisteten Rezensionen gibt es keine schlechte zu diesem Film. Und das ist der ideale Zeitpunkt, dass wir übergehen zu unserer Bewertung zu dem Film. Stefan, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten, wie viele Punkte bekommt der Film von dir?
47.
Oh, wow. Das ist niedrig.
Ja. Ich bin davon überzeugt, dass es an der Übersetzung lag.
Mhm. Ja.
Diese Dissonanz, Divergenz zwischen gesprochenem und gespieltem, das ist einfach, es hat mich zu sehr rausgehauen und verwirrt.
Mhm. Ja.
Und,
kann ich nachvollziehen, da ich ja da auch Teile auf Deutsch zumindest gesehen habe.
Was sag
ich? Ja, ich überlege gerade. Also ich sage,
du musst dich nicht ausgleichen, also kannst.
Nee, mache ich auch nicht. Also so strategisch bin ich jetzt auch wieder nicht. Nein, ich sage, erster Punkt bei mir ist immer, werde ich den Film nochmal schauen. Ich habe ihn jetzt schon dreimal unfreiwillig ein drittes Mal sogar gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich muss ihn jetzt nicht morgen noch mal gucken, aber dass ich ihn irgendwann noch mal gucken werde. Die Bilder sind schon verdammt gut. Also dieses, was ich halt sagte, irgendwie diese tiefen Winkel, diese Schatten und so, das ist schon gut. Die Dialoge sind verwirrend, aber vielleicht gerade dadurch auch nicht ganz schlecht.
Vielleicht sollten wir ihn als Abschluss unserer Noir Serie dann nochmal
betrachten,
sozusagen.
Ja, ja, das ist halt auch so. Ist er zeitlos? Also er hat halt einfach viel geprägt. Also zeitlos ist er sicherlich nicht, weil wir haben schon so das Frauenbild ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Auch diese Anspielung auf
viel von dem Vorwissen
nicht mehr zeitgemäß. Das. Da kriegt er auf alle Fälle einen fetten Minuspunkt. Ich finde tatsächlich diese zynische Weltsicht, ich versuche zwar immer meinen Optimismus zu bewahren, aber ich finde es ja durchaus schön, wenn ein Film so eine klare Agenda fährt, sag ich mal. Ne? Also er einfach sagt so, alle Menschen sind schlecht, ich zeig's euch so. Das gibt nochmal ein Positives. Also ich habe jetzt schon wieder das Zählen vergessen, aber ich tendiere mehr zum Positiven, wesentlich mehr als du, aber auch nicht ganz oben. Ich sage mal 78 67. Punkte. Na, höher noch. Okay. Aber 67, 78, die Zahlen ähneln sich. Ja, damit haben wir ihn eingekreist, mal wieder strategisch. Er wird wahrscheinlich tief unten landen in der Skala durch deine Note. Es tut mir
auch ein bisschen leid, dass ich immer so schlechte Filme mit besprechen muss.
Nee, ich fand ihn ja gar nicht so schlecht, von daher ist ja für dich jetzt schlecht. Aber vielleicht beim nächsten Mal, das wäre dann ja Frau ohne Gewissen, die wir dann beim nächsten Mal besprechen. Da könnt ihr draußen hinter den Kopfhörern, könnt ihr euch da schon drauf freuen, wie wir darüber reden werden. Stefan, sag uns nochmal, wenn die Leute dich bis dahin nochmal hören wollen, und das können sie ja jede Woche, wo können sie das tun?
Jede Woche im Sneakpot und unregelmäßig bei den zwei Papas.
Das ist doch schön.
Und aus der Konserve beim Cocktail-Podcast.
Sehr, sehr schön. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst. Und ich freue mich schon ganz doll auf die nächsten Filme, die wir dann in dieser Reihe besprechen werden.
Vielen Dank, dass ich mich einladen durfte.
Schön. Und natürlich danke ich euch allen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss.
Tschüss.